Corona. Geschichte eines angekündigten Sterbens. Herausgegeben von Kurt Schnibben und David Schraven. Was hast du im Frühjahr 2020 gemacht? Einige von uns haben ganz entspannt im Homeoffice Bananenbrot gebacken. Andere sind im Krankenhaus wochenlang an der Grenze zum Burnout entlanggeschrammt. Und so mancher ist schwer erkrankt oder hat Angehörige oder Freunde verloren. Fest steht, so einen Frühling hatten die meisten von uns noch nie. Und jeder hat ihn anders erlebt. In den Blinks zu Corona, Geschichte eines angekündigten Sterbens aus dem Jahr 2020, laden wir dich dazu ein, das große Ganze zu betrachten. Das Buch wurde von einem Team aus internationalen Journalisten und Wissenschaftlern geschrieben, die zum Beispiel aus China, Italien oder den USA berichten. In den Blinks beschreiben wir die weltweite Ausbreitung des Virus in den Monaten Dezember 2019 bis Mai 2020 aus verschiedenen Perspektiven. Dabei fragen wir uns vor allem, wie konnte es so weit kommen, dass eine lokale Infektion auf einem chinesischen Wildtiermarkt die ganze Welt ins Stolpern brachte? Warum haben Regierungen nicht schneller und effizienter reagiert? Und was können wir daraus für die Zukunft lernen? Blink Nummer 1. China hat die Existenz des Virus wochenlang verheimlicht. Li Wenliang, 34 Jahre alt, ist ein fröhlicher und sympathischer Typ. Er isst gerne frittiertes Hühnchen und spielt Badminton mit mehr Leidenschaft als Talent. Sein Job? Augenarzt im Zentralkrankenhaus von Wuhan. Am 30. Dezember 2019 schreibt Li eine Nachricht an etwa 150 Menschen, vor allem ehemalige Studienkollegen. Es hätten sich 7 Menschen auf einem Wildtiermarkt mit einem Coronavirus infiziert. Die Empfänger sollten nicht darüber sprechen, aber sich selbst und ihre Familien schützen. Li selbst hatte diese brisanten Informationen unter der Hand von einer Kollegin erhalten. Zu diesem Zeitpunkt ist das Coronavirus SARS-CoV-2, das die Krankheit Covid-19 verursacht, schon seit mehreren Wochen auf den Menschen übergesprungen. Der erste Patient infizierte sich wahrscheinlich um den 17. November herum. Und vermutlich gab es danach jeden Tag neue Fälle. Eigentlich hat China ein hervorragendes Meldesystem für Infektionskrankheiten. Dass über SARS-CoV-2 nicht früher berichtet wurde, liegt daran, dass seine Existenz von den chinesischen Behörden gezielt vertuscht wurde. So rief zum Beispiel die Gesundheitsbehörde der Provinz Hubei in verschiedenen Laboren an und befahl ihnen, ihre Tests sofort einzustellen. Nachrichten mit bestimmten Schlüsselwörtern wurden automatisch zensiert, Totenscheine gefälscht und Ärzte und Pflegerinnen gezielt zum Schweigen gebracht. Das passierte auch Li Wenliang. Nur 4 Tage nach seiner Chatnachricht wird er auf einer Polizeidienststelle eingeschüchtert. Ihm wird das Versprechen abgenommen, in Zukunft keine Lügengeschichten mehr zu verbreiten. Er hält sich daran. 4 Wochen später stirbt er an Covid-19. Erst als die Wahrheit nicht mehr vertuscht werden kann, ergreifen die chinesischen Behörden Maßnahmen. Sie riegeln zunächst am 23. Januar Wuhan und später auch andere betroffene Städte und Regionen ab. Es dauert nicht lange, bis das Gesundheitssystem in Wuhan vollkommen überfordert ist. Wer beim Rettungsdienst anruft, erfährt, dass noch 300 Anrufer vor ihm warten. Krankenhäuser kollabieren, die Zahl der Todesopfer explodiert. Durch ihr spätes Handeln haben die Behörden dem Virus einen tödlichen Vorsprung von mehreren Wochen verschafft. Denn da sich das Virus mit exponentieller Geschwindigkeit ausbreitet, macht jeder Tag einen großen Unterschied. Wäre die Stilllegung von Wuhan durch die Behörden schon Anfang Januar angeordnet worden, hätten sich vermutlich 95% weniger Menschen infiziert. Blink Nummer 2. Deutschland und die WHO haben die Gefahr zu lange nicht ernst genommen. Was für ein Horror. Man würde erwarten, dass als Reaktion auf die Geschehnisse in Wuhan auf der ganzen Welt sofort die Seuchenschutzpläne aus den Schubladen geholt werden und die Städte und Kommunen schon mal ihre eingelagerten Handschuhe und Desinfektionsmittel durchzählen. Aber weit gefehlt. Die drohende Gefahr wird erstaunlich lange und entspannt ignoriert. In Fachkreisen wird man hellhörig. Dennoch schätzt die Bundesregierung das Risiko für Deutschland noch am 22. Januar, dem Tag vor dem Lockdown in Wuhan, als äußerst gering ein. Zu dieser Zeit war man noch der Überzeugung, dass das Virus in China bleiben würde oder zumindest kontrollierbar wäre. Und zunächst sieht es auch ganz danach aus. Als am 27. Januar ein Fall in Deutschland bekannt wird, scheint alles unter Kontrolle. Ein Mitarbeiter des Automobilzulieferers Webasto in Bayern hat sich infiziert. Die Kontaktpersonen werden ermittelt, getestet, behandelt und gesund wieder entlassen. Gesundheitsminister Spahn meint dazu, wir sind in Deutschland gut vorbereitet und Covid-19 ist weniger dramatisch als eine Grippe. Anstatt in Panik auszubrechen, feiert Deutschland im Februar erst einmal ausgelassen den Karneval. Und das, obwohl aus China bereits bekannt ist, dass physische Distanzierung die Ausbreitung des Virus effektiv eindämmt. Dass die Gefahr in der Anfangszeit so drastisch unterschätzt wurde, liegt unter anderem an der Einschätzung des Robert-Koch-Instituts, kurz RKI, einem offiziellen Nachfolger des Bundesgesundheitsamtes, das bis 1994 gesundheitliche Risiken für Menschen und Tiere im Blick behalten sollte. Das RKI wiederum orientiert sich an den Einschätzungen der Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, und die hat ein strukturelles Problem. Die WHO ist eine Organisation der Vereinten Nationen. Sie wird von ihren Mitgliedstaaten finanziert. Sobald die WHO ein Mitglied zu harsch kritisiert, riskiert sie, dass es die Zahlungen einstellt. Dass die Angst berechtigt ist, zeigt sich, als US-Präsident Donald Trump später in der Corona-Krise den Geldhahn zudreht. Deswegen fasst die WHO ihre Mitgliedstaaten mit Samthandschuhen an. Vor allem diejenigen, die sowieso für ihre, nennen wir es, außergewöhnliche Informationspolitik bekannt sind. Anstatt also laut Alarm zu rufen, lobt die WHO China für seinen offenen Umgang mit dem neuen Virus und wiegt damit den Rest der Welt zu lange in falscher Sicherheit. Blink Nummer 3. Italien wurde von der Krise besonders hart getroffen. Laut WHO war Mitte Februar noch alles in bester Ordnung. Das interessierte viele Italiener sowieso herzlich wenig, denn bei ihnen geschah etwas viel Aufregenderes. Der kleine Fußballclub Atalanta Bergamo hatte es zum ersten Mal überhaupt in die Champions League geschafft. Und dann auch noch bis ins Achtelfinale. Am 19. Februar spielte der Verein im Mailänder Stadion San Siro gegen den spanischen Erstligisten FC Valencia. Was die 45.000 jubelnden Zuschauer, die diesem Fußballwunder beiwohnten, nicht wussten, das Virus war mit im Stadion und feierte seine eigene Party. Nur 6 Tage später ist Italien das am stärksten vom Virus betroffene Land in Europa. SARS-CoV-2 zeigt seine hässliche Fratze. Die Krankenhäuser sind vollkommen überfordert. Ärztinnen und Pfleger arbeiten am Limit. Viele stecken sich selbst an. Die Todesanzeigen in den Zeitungen füllen täglich mehrere Seiten. Um die Welt gehen Bilder von Militärlastwagen, die vor einem Krankenhaus warten, um die Leichen abzutransportieren. Dass die Infrastruktur der Gesundheitsversorgung so schnell zusammenbricht, liegt unter anderem daran, dass Krankenhäuser in Italien, wie in Deutschland übrigens auch, größtenteils privatisiert sind. Sie müssen profitabel wirtschaften. Große Mengen an Schutzausrüstung zu lagern und ausreichend leere Betten für den Ernstfall vorzuhalten, sind im Regelfall überflüssige Kostenfaktoren. Nicht aber während einer Pandemie. Der Kollaps der Krankenhäuser führt zu schrecklichen Szenen. Ende März muss zum Beispiel der Epidemiologe Guido Bertolini am Krankenhaus in Lodi eine unmögliche Entscheidung treffen. Dort wird schon seit einer Weile ein 70-jähriger Mann beatmet, und zwar mit dem letzten vorrätigen CAP-Helm. Das sind die Helme, die an die Beatmungsgeräte angeschlossen werden. Der 70-Jährige spricht gut auf die Behandlung an. Kurz darauf wird ein 48-jähriger Mann eingeliefert, der 2 Töchter hat und selbst dringend beatmet werden muss. Soll Bertolini ihm den letzten Helm geben und damit die Versorgung des älteren Herrn beenden? Guido Bertolini traut sich verständlicherweise nicht, diese Entscheidung zu treffen. Kurz darauf wird er in ein anderes Krankenhaus versetzt. Er wird nie erfahren, wie das Schicksal der beiden Patienten letztendlich aussah. Blink Nummer 4. Je länger die Pandemie andauert, desto mehr lernen wir über das Virus. Italien hat die Gefahr unterschätzt und die dortigen Krankenhäuser sind schlecht ausgestattet. Allerdings können wir dem Mittelmeerland nicht die Schuld am Ausmaß der Katastrophe in die Schuhe schieben, denn Mitte Februar ist einfach noch nicht besonders viel über dieses neue Virus bekannt. Regierungen und Behörden wissen zu dieser Zeit kaum, wie man am besten vorgehen sollte. Es dauert zum Beispiel Wochen und Monate, bis Forscher herausfinden, wie sich das Virus überhaupt verbreitet. Über Tröpfchen und Aerosole, seltener über Oberflächen. Erst Anfang Februar wird deutlich, dass die Krankheitsverläufe extrem unterschiedlich sind und dass es gewisse Risikogruppen gibt, zum Beispiel ältere Menschen oder solche mit bestimmten Vorerkrankungen wie Diabetes oder Adipositas. Vor allem finden Wissenschaftler heraus, dass es auch Menschen gibt, die erkranken, aber keine Symptome haben. Das macht die Eindämmung und Nachverfolgung des Virus besonders schwierig. Denn wer sich gesund fühlt, lässt sich nicht testen und verbreitet das Virus unwissentlich weiter. Wir lernen auch mehr über die Krankheit selbst, zum Beispiel, dass auch der Verlust des Geschmackssinns ein häufiges Symptom ist. Und ganz wichtig, Forscherinnen finden heraus, dass die Inkubationszeit zwischen 6 Tagen und 2 Wochen beträgt und dass Patienten bereits ansteckend sind, bevor sie Symptome entwickeln. Auch das macht es so kompliziert, die Pandemie einzudämmen. Jede weitere neue Information hilft uns dabei, das Virus zu stoppen und die Krankheit besser zu behandeln. Wissen ist unsere wichtigste Waffe, vor allem solange noch kein Impfstoff gefunden wurde. Daran arbeiten übrigens seit April über 100 Forscherteams. Auf weitere Erkenntnisse müssen wir noch eine Weile warten. Zum Beispiel auf eine Antwort auf die Frage, wie lange man immun ist, nachdem man einmal erkrankt war. Hier braucht es Geduld. Aber nicht alle hören auf die Wissenschaft. Einige halten sich lieber an ihre persönlichen, alternativen Fakten. US-Präsident Donald Trump zum Beispiel. Und das hat tödliche Folgen. Blink Nummer 5. Unter Präsident Trump gerät die Pandemie in den USA vollkommen außer Kontrolle. Robert Cadillac arbeitet als Abteilungsleiter im US-Gesundheitsministerium. 2019 hat er eine Simulation durchgeführt. Was würde passieren, wenn ein chinesisches Grippevirus in die USA gelangen würde? Das Ergebnis? Fast 600.000 tote US-Amerikaner und eine wirtschaftliche Katastrophe. Als das Coronavirus in China auftaucht, ist er alarmiert und bittet Donald Trump um einen Termin. Er bekommt keinen. Und das ist kein Zufall. Denn Donald Trump hat es sich im Weißen Haus gemütlich gemacht. Und dazu zählt für ihn, dass er sich nicht mit unangenehmen Meinungen auseinandersetzt. Er hat in den 3 Jahren seiner Amtszeit systematisch unabhängige und kritische Beraterinnen und Funktionäre entlassen und mundtot gemacht. Jetzt ist er umgeben von Karrieristen, die ihm nach dem Mund reden. Selbst wenn er angemessen auf die Krise reagieren wollte, er würde die nötigen Informationen dafür nicht bekommen. Und so fahren die Vereinigten Staaten den Corona-Karren mit Vollgas gegen die Wand. Trump leugnet die Gefahr nicht nur, er verbreitet auch gefährliche Falschinformationen. So behauptet er zum Beispiel am 6. März, dass jeder, der sich testen lassen möchte, auch einen Test bekommt. Sofort sind die Hotlines überlastet. Notaufnahmen und Praxen sind überfüllt mit ängstlichen Menschen, die vor einigen Wochen jemanden haben husten sehen. Überhaupt, die Tests. Bis Februar wird in den USA so gut wie gar nicht getestet. Das führt dazu, dass sich das Virus unbemerkt ausbreiten kann. Bis Mitte März müssen Patienten ihre Tests selbst bezahlen. Teilweise kostet ein Test über $3.000. Und das können sich in den USA, wo fast 30 Millionen Menschen keine Krankenversicherung haben, nur wenige leisten. Hinzu kommt politische Vetternwirtschaft. Trump unterstützt Politiker, mit denen er befreundet ist. Der demokratische New Yorker Bürgermeister Andrew Cuomo bittet Trump um Unterstützung. Vergeblich. Obwohl vor den New Yorker Krankenhäusern Kühlcontainer stehen, weil die Leichen nicht schnell genug abtransportiert werden können, kommt aus Washington keinerlei Hilfe. Das Ergebnis von Trumps Politik? Die USA sind das Land mit den meisten Infizierten und den meisten Toten. Aber auch den Gesunden geht es nicht gut. Es werden so viele Menschen arbeitslos, dass sich vor den Essensausgaben endlose Schlangen bilden. Blink Nummer 6. Die Wissenschaft hat in Corona-Zeiten einen schweren Stand. Am Beispiel der USA sehen wir, was passiert, wenn die Politik nicht auf wissenschaftliche Berater hört. Dazu braucht man aber keinen Präsidenten, der sich wie der Bösewicht in Superheldenfilmen verhält. Auch bei uns hat es die Wissenschaft schwer, gehört und verstanden zu werden. Die meisten Menschen sehen ein, dass Wissenschaftler bei Themen, bei denen man sich selbst nicht gut auskennt, eine verlässliche Quelle sind. Allerdings gibt es zahlreiche Interessengruppen, die sich wenig um die Wahrheit scheren. Unternehmen zum Beispiel. Überall auf der Welt haben wirtschaftliche Interessen dazu geführt, dass Einschränkungen zu spät beschlossen wurden. Im österreichischen Skiort Ischgl wurde beispielsweise der Skibetrieb so lange wie möglich am Laufen gehalten, damit die Verluste der Hotel- und Liftbetreiber möglichst gering ausfallen, selbst als schon bekannt war, dass sich dort zahlreiche Infizierte tummelten. Oder Politiker. Kein Kommunalpolitiker wollte sich in Deutschland bei den Wählern unbeliebt machen, indem er die Karnevalsumzüge absagt. Also fanden sie eben statt und kosteten vermutlich einige Menschenleben. Ein Teil der Bevölkerung fühlt sich durch die Anti-Corona-Maßnahmen der Politik gegängelt. Nur logisch, dass die Medien gerne in diese Kerbe schlagen, um ihre Auflagen und Klickzahlen zu erhöhen. So schießt sich zum Beispiel die Bild-Zeitung gegen den bekanntesten deutschen Virologen Christian Drosten ein, als er davor warnt, die Corona-Maßnahmen nicht zu frühzeitig zu lockern. Er wird nach Kräften diskreditiert und ins Lächerliche gezogen. Diese Tendenzen haben gefährliche Auswirkungen. In den USA, wie auch in Deutschland, finden regelmäßig Demonstrationen gegen den Maskenzwang statt. Auf diesen Demos tummeln sich besorgte Bürger, Rechtsextreme und Verschwörungsgläubige. Da sie keine Masken tragen, gefährden sie dadurch auch den Rest der Bevölkerung. Viele von ihnen glauben, dass es das Coronavirus überhaupt nicht gibt. Besonders hart trifft dieser Hass den führenden US-Virologen Anthony Fauci. Er erhält im März immer häufiger Morddrohungen von hartgesottenen Konservativen, die ihn beschuldigen, mit seiner Schwarzmalerei die Autorität von Präsident Trump auszuhöhlen. Am 1. April bekommt Fauci schließlich Personenschutz. 9 Bodyguards lassen ihn 24 Stunden am Tag nicht mehr aus den Augen. Und das nur, weil er Wissenschaft betreibt und ihre Ergebnisse kommuniziert. Blink Nummer 7. Bolsonaro und Putin treten in Trumps Fußstapfen. Im April wird deutlich, dass die USA bei der Eindämmung des Coronavirus versagt haben. Es stehen aber schon 2 weitere Anwärter auf den traurigen ersten Platz mit den meisten Infizierten in den Startlöchern. Die Präsidenten von Brasilien und Russland scheinen die Fehler von Donald Trump zu wiederholen. Wie in den USA wird auch in Russland bis April kaum getestet, was dazu führt, dass die offiziellen Zahlen viel zu niedrig sind und sich das Virus unbemerkt ausbreitet. Außerdem werden die Zahlen in Russland, wie zu Beginn in China, manipuliert. Ärzte werden zum Beispiel angewiesen, falsche Todesursachen auf den Totenscheinen zu vermerken. Außerdem zählt Russland anders als die anderen Länder. Wer in Russland Corona hat, aber an einem Herzinfarkt oder einer anderen Erkrankung stirbt, fließt nicht in die offizielle Statistik mit ein. Hinzu kommt, dass die medizinische Infrastruktur in Russland viel schlechter ist, als viele denken. Laut internen Angaben haben 30% der russischen Krankenhäuser kein fließendes Wasser. In Brasilien sieht es in Sachen Coronavirus nicht besser aus. Am 8. April, nachdem die Bilder der Militärlastwagen aus Italien und der Massengräber in New York bereits durch die Medien gegangen waren, hält Präsident Jair Bolsonaro eine Rede. Der Tenor: Brasilien wird sich nicht an die Vorgaben der WHO halten. Die kleine Grippe würden gesunde Menschen ohne Probleme überstehen, ein Lockdown sei hysterisch und unnötig. Trump hatte seinen Anhängern empfohlen, Desinfektionsmittel zu trinken. Auch Bolsonaro setzt auf gefährliche Behandlungsmethoden. Ein Arzt im Krankenhaus in São Paulo habe zahlreiche Patienten mit Hydroxychloroquin geheilt, einem Malaria-Medikament. Dieses Mittel erweist sich in Studien nicht nur als unwirksam, sondern sogar als gefährlich. Aber genau wie sein US-Kollege Trump entlässt Bolsonaro alle Beamten, Berater und Minister, die sich ihm in der Corona-Frage entgegenstellen. Zum Beispiel den Gesundheitsminister Henrique Mandetta. Die freien Posten besetzte mit Günstlingen, die ihm nicht im Wege stehen. Brasilien gewinnt das tödliche Wettrennen gegen Russland. Ende Mai ist es nach den USA das Land mit den meisten Infizierten. Blink Nummer 8. Einige Länder haben effektiv auf das Virus reagiert. Vielleicht können wir von ihnen lernen. Wir haben bereits erfahren, dass Wissen unsere beste Waffe im Kampf gegen das Virus ist. Es lohnt sich deshalb, einen Blick in die Länder zu werfen, die die Pandemie in den Griff bekommen haben, und sich zu überlegen, welche Maßnahmen auch in Zukunft sinnvoll sind. Ein Land, das seine Infektionszahlen mit Bravour niedrig gehalten hat, ist Taiwan. Der Inselstaat hat frühzeitig neue Produktionsstätten für Masken aus dem Boden gestampft. Anfang April wurden täglich 3 Millionen Masken produziert. Ende des Monats waren es schon 17 Millionen pro Tag. Der Verkauf ist streng geregelt. Wer seine Krankenkassenkarte vorlegt, durfte anfangs 2 Masken pro Woche kaufen, später 3 jetzt 4. Jede Maske kostet 15 Cent. Auch vor radikaleren Maßnahmen schreckt Taiwan nicht zurück. Am 18. März erklärt das Land kurzerhand die ganze Welt zum Risikogebiet und macht die Grenzen dicht. Auch Südkorea kann als Vorbild dienen. Dort sieht die Strategie anders aus. Es wird enorm viel getestet. Sobald ein Test positiv ausfällt, werden die Handydaten des Patienten verwendet, um mit Tracing seine Kontakte nachzuverfolgen. Das GPS verrät zum Beispiel, mit welchem Bus die Person gefahren ist und in welchem Park sie spazieren ging. Die Kreditkartendaten vervollständigen das Bild. Wo hat die Person eingekauft und gegessen? Anhand dieser Daten werden möglichst alle Kontaktpersonen ermittelt und ebenfalls getestet. Das zweite Element der südkoreanischen Strategie ist das Tracking. Dabei wird das Handy zu einer Art elektronischer Fußfessel. Jeden Tag wird der Infizierte zweimal nach seinen Symptomen befragt. Wer nicht antwortet, bekommt einen Anruf. Falls ein Infizierter seine Wohnung verlässt, bekommen die anderen Handys in der Umgebung eine Warnmeldung. Zum Beispiel, ein Covid-19-Patient wird gerade aus seiner Wohnung ins Krankenhaus gebracht. Natürlich sind nicht alle Maßnahmen bei uns umsetzbar. Schließlich sind persönliche Freiheit und Datenschutz für uns wichtige Güter. Allerdings ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich darüber Gedanken zu machen, welche Maßnahmen bei uns ergriffen werden sollten. Denn die nächste Pandemie kommt bestimmt. Wissenschaftler warnen, dass Zoonosen wie Covid-19, also die Übertragung von Infektionskrankheiten von Tier zu Mensch und umgekehrt, immer häufiger auftreten werden. Daher sollten wir Corona als Warnung verstehen und so viel daraus lernen wie möglich. Die Kernaussage dieser Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass es vor allem an menschlichem Versagen liegt, dass wir uns heute einer Corona-Pandemie gegenübersehen. Zu Beginn spielte die chinesische Regierung das Ausmaß des Problems herunter. Anschließend zögerten in vielen Ländern die Regierungen zu lang damit, strikte Maßnahmen zu beschließen. Hier trug häufig politischer Populismus dazu bei, dass die Warnungen der Wissenschaft ignoriert wurden. Als dann viele Menschen krank wurden, zeigte sich, wie instabil die Gesundheitssysteme der einzelnen Länder sind. Zum Beispiel halten privatisierte Krankenhäuser in der Regel nur wenige freie Betten und Notfallsets vor, weil sie kosteneffizient arbeiten müssen. Unsere wichtigste Waffe gegen das Virus ist es, möglichst viel darüber zu lernen. Darum kommt Forschung und Wissenschaft eine entscheidende Rolle zu. Und den politisch Verantwortlichen, die ihre Entscheidungen an den gewonnenen Erkenntnissen ausrichten sollten. Das waren die Blinks zu Corona, Geschichte eines angekündigten Sterbens, herausgegeben von Kurt Schnibben und David Schraven. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.